Hier ist das Erste Deutsche Fernsehen mit den Tagesthemen.
Guten Abend. Es ist mehr als 3 Wochen her, dass der letzte Flieger der Bundeswehr vom Flughafen in Kabul abhob, dass die deutsche Evakuierungsmission ihr Ende fand und kurz darauf sich die internationale Luftbrücke komplett schloss. Seitdem gestalten sich die Bemühungen, weitere Menschen aus Afghanistan herauszuholen, ungleich komplizierter. Und wie geht es den Menschen, die zurückbleiben mussten, die die Herrschaft der Taliban fürchten, deren bisheriges Leben sich so schlagartig geändert hat, vor allem das der Mädchen und Frauen, die vorerst nicht mehr so zur Schule gehen oder arbeiten können wie bislang. Und denen es wichtig ist, dass ihre Geschichten gehört werden. Sibylle Licht berichtet.
Jeden Morgen muss sich Amina überlegen, was sie für sich und ihren Mann zum Frühstück macht. Noch reichen die Teeblätter für den grünen Tee und ihr Mann hat noch ein paar Eier aufgetrieben an diesem Morgen. Aber die beiden fragen sich, wie lange sie noch in Kabul durchhalten können. Der Regimewechsel zum Islamischen Emirat in Afghanistan hat die Berufstätigkeit für Frauen leider eingeschränkt. Ich kann meinen Beruf nicht mehr ausüben und so nicht mehr über mein Land berichten und ihm dienen. Die 21-Jährige war Reporterin und leitende politische Journalistin für Fernseh- und Radiostationen, als eine der wenigen Frauen überhaupt in Afghanistan. Ihr Mann ist Lehrer, er will nicht zurück in seine Schule. Wir haben die Anweisung von den Taliban erhalten, getrennte Klassen für Mädchen und Jungen einzurichten. Wir Lehrer sollten in der Schule islamische Kleidung tragen, die Schülerinnen sollten erst einmal zu Hause bleiben und nicht mehr zur Schule kommen. Sie waren ein gut verdienendes Paar, erfolgreich. Jetzt leben sie vom Ersparten und wollen so schnell wie möglich Afghanistan verlassen. Sie haben in 3 Staaten um Visa gebeten. Ich habe mehrere E-Mails an das Hochkommissariat von Kanada, an die USA und an Deutschland geschickt, aber eine Antwort haben wir bisher nicht bekommen. Und wie wird wohl die Zukunft dieser Mädchen aussehen? Die Taliban haben gerade verkündet, dass zwar Grundschülerinnen in den Unterricht zurückkommen dürfen, Mädchen ab 13 Jahren aber nicht. In den letzten 20 Jahren hat sich die Alphabetisierungsrate in Afghanistan von Frauen verdoppelt auf 30%. Die Bildung von Mädchen formt die Generation. Die Ausbildung von Jungen ist wichtig für die Familie, aber die Ausbildung von Mädchen, das betrifft die Gesellschaft. Das war das Frauenministerium. Seit gestern ist hier das Ministerium der Tugendwächter. Die Behörde gab es schon einmal. Sie setzte mit brutaler Härte in den 90er Jahren die Scharia in Afghanistan um. Das ist nicht mehr das Afghanistan, in dem Amina und ihr Mann leben möchten. Ihr gesamter Freundes- und Kollegenkreis versucht, das Land zu verlassen.
Und wir schalten zu unserem Korrespondenten Oliver Meyer im afghanischen Mazar-i-Sharif, wo ja bis Juni die Bundeswehr ihr Hauptquartier hatte. Oliver, gerade in der Gegend gibt es ja auch eine Menge ehemaliger Ortskräfte, die mit den Deutschen zusammengearbeitet haben. Welche Eindrücke haben Sie seit Ihrer Ankunft dort gesammelt?
Ja, wir hatten schon mit mehreren Personen Kontakt und die ehemaligen afghanischen Ortskräfte, sie sind nach wie vor verzweifelt, die haben noch panische Angst vor den Taliban. Viele wurden immer noch nicht ausgeflogen und sie harren jetzt aus in ihren Privatwohnungen, teilweise auch in Hotels und warten darauf, dass irgendetwas passiert. Aber nicht nur die tatsächlich, sondern auch eben einfach ganz normale Menschen aus Afghanistan, die zum Beispiel früher bei der Polizei gearbeitet haben und die jetzt Angst haben, was passiert, wenn die Taliban sie finden. Wir waren zum Beispiel hier in einem Hotel. Das ist voll von Menschen, die sich tatsächlich verstecken vor den Taliban, weil sie nicht wissen, was passiert, wenn sie ihnen begegnen. Hier leben Familien mit Kleinkindern. Also es sind wirklich dramatische Zustände hier. Und die Leute wollen raus aus dem Land, aber sie können es eben nicht.
Die USA haben gestern eingeräumt, bei einem Drohnenangriff Ende August in Kabul 10 Zivilisten, darunter auch mehrere Kinder, getötet zu haben. Wie ist denn diese Nachricht in Afghanistan aufgenommen worden?
Ja, wir konnten da heute mit ein paar Taliban sprechen. Wir kamen ja heute über die usbekische Grenze nach Afghanistan rein. Da wurden wir recht schnell an einem Checkpoint der Taliban gestoppt. Und wir haben sie dann auch gefragt, was sie denn jetzt von diesem Schuldeingeständnis der Vereinigten Staaten halten. Und sie haben erzählt, sie sind überhaupt nicht überrascht davon, dass die Vereinigten Staaten jetzt keine IS-Kämpfer getötet haben, sondern unschuldige Zivilisten. Sie sagen, die USA sind sowieso verantwortlich für das ganze Leid, das Afghanistan in den letzten 20 Jahren widerfahren ist. Jetzt, wo die Vereinigten Staaten raus aus Afghanistan sind, soll ja alles blendend sein. Es gäbe keine Probleme mehr, sagen die Taliban. Alles sei bestens ohne die USA. Also von daher ist die Meinung der Taliban da ganz klar. Die USA haben da etwas gemacht, mit dem sie fast schon gerechnet haben hier.
Oliver Mayer, vielen Dank für diese Schilderung nach Mazar-i-Sharif.
Sehr gerne.
Und über diesen tödlichen Drohnenangriff spreche ich jetzt auch mit unserem Korrespondenten Herbert Roth in New York. Herbert, wie ist denn dieser Vorfall in den USA aufgenommen worden?
Ja, die Republikaner haben sich sehr schnell zu Wort gemeldet und haben US-Präsident Biden eben einen überstürzten Abzug vorgeworfen, erneut, und haben gesagt, er trage dafür die volle Verantwortung. Aus dem Weißen Haus heute kein Kommentar. Interessant ist, wie die amerikanischen Medien über diesen Drohneneinsatz berichten. Da wurde positiv erwähnt, der US-General habe ja unumwunden quasi einen Fehler eingestanden und sich entschuldigt. Und die Untersuchung sei ja verhältnismäßig zügig abgelaufen. Dazu muss man aber auch sagen, das Verteidigungsministerium wollte offenbar in die Offensive, weil es ja schon von Anfang an deutliche Zweifel gab an der ursprünglichen Version, gerade auch seitens einiger US-Medien.
Nun beginnt am Dienstag bei den Vereinten Nationen in New York ja die UN-Generaldebatte. Könnte das da auch ein heiß diskutiertes Thema werden?
Sicherlich, Afghanistan ist eines der Top-Themen neben Klima und auch Covid. US-Präsident Biden wird am Dienstag sprechen, auch über Afghanistan. Und das Besondere bei der Generaldebatte ist ja, dass neben diesen öffentlichen Reden es viele Gelegenheiten gibt für bilaterale Gespräche. Die Staats- und Regierungschefs, es werden ungefähr 100 Länder vertreten sein, die hier vor Ort sind, können dann sich austauschen im direkten Kontakt eben an einem Ort. Man muss auch eins sagen, die US-Regierung hätte sich bestimmt gewünscht vor einiger Zeit, dass US-Präsident Biden bei seinem ersten Auftritt hier vor der UN als Präsident besonders glänzen könnte nach den Trump-Jahren. Aber die Schlagzeilen der letzten Woche zum Abzug in Afghanistan und jetzt zu diesem Drohneneinsatz, die hinterlassen doch einige Kratzer beim Image des US-Präsidenten.
Herr Herbert Roth, vielen Dank für diese Einschätzungen nach New York. Am Anfang stand ein großes Versprechen. Bis Ende des Sommers, so die Bundesregierung Anfang des Jahres, werde jeder Erwachsene in Deutschland ein Impfangebot erhalten haben. Kommenden Dienstag geht der Sommer zu Ende. Und das Angebot für alle, das war tatsächlich da. Nur, es haben längst noch nicht alle angenommen. Erst 63% sind vollständig geimpft. Daher hatte die Bundesregierung eine Aktionswoche ausgerufen, mit Impfen quasi im Vorbeigehen, im Supermarkt, im Fußballstadion, beim Friseur, um Impfmuffel doch noch zu überzeugen. Morgen endet die Aktionswoche. David Sions mit einer Bilanz.
Dass er mal fürs Impfen Schlange stehen würde, hätte er noch vor einigen Monaten nicht gedacht. Dieser Mann, 52 Jahre alt, aus der Nähe von Bonn, bezeichnet sich selbst als Impfskeptiker.
Ich sehe keine große Gefahr in dem Virus. Und deswegen habe ich es bisher für unnötig gehalten, mich impfen zu lassen.
Der Druck sei aber zu groß geworden, vom Staat, aber auch vom persönlichen Umfeld, etwa von Arbeitskollegen.
Wenn man sich jetzt als Impfgegner hinstellt, ich denke, man wird in kürzester Zeit gesellschaftlich so ausgegrenzt sein, dass man keine Lebensfreude mehr hat.
Jetzt tut er es also doch, im Impfbus auf einem Flohmarkt in Bonn. Der Andrang ist groß und die Gründe der Menschen unterschiedlich. Für Schwangere gibt es erst seit kurzem eine Impfempfehlung. Andere sind bislang einfach noch nicht dazu gekommen.
Am Anfang war das ja sehr schwierig, Termine zu ergattern. Und manche Leute haben sich dann auch weiter nicht informiert. Und jetzt durch dieses unkomplizierte Angebot ist da die Schwelle sehr niedrig geworden.
Es sind viele solcher kleinen Angebote, mit denen die Bundesregierung in der Impfaktionswoche Menschen erreichen will.
Wir werden in dieser Woche über 500.000 Erstimpfungen gehabt haben. Wir haben vor allem auch den Trend von Woche zu Woche weniger Erstimpfungen stoppen können. Wir haben niedrigschwellig über 1.500 Angebote allein im Rahmen dieser Aktion in ganz Deutschland gehabt.
Zufriedenstellend ist die Impfquote aus Sicht der Bundesregierung aber noch lange nicht. Die Impfaktionen sollen deshalb weitergehen, beispielsweise an den Schulen. In dieser Gesamtschule in Köln-Kalk haben gestern einige Schülerinnen und Schüler ihre Spritze bekommen. Andere zweifeln. Gerüchte machen die Runde.
Zum Beispiel habe ich gehört, dass jemand durch eine Impfung gestorben ist oder sehr krank wurde und nicht mehr aufstehen kann.
Du wirst einen Herzinfarkt bekommen oder du wirst sterben.
Mein Vater ist geimpft. Deshalb denke ich mir auch so, mein Vater geht es ja gut, deshalb denke ich mir auch so, ja, vielleicht steckt da nichts dahinter. Aber man hört das halt öfters aus dem Internet oder von Freunden halt eben.
Das Lehrpersonal kämpft gegen die Gerüchte und die Falschinformationen.
Viele unserer Kinder und unserer Eltern kommen nicht aus diesen gut bürgerlichen, hochgebildeten Verhältnissen und verlassen sich zu schnell und zu ungeprüft auf unklare Quellen.
Die Lehrerinnen und Lehrer haben noch viel Aufklärungsarbeit vor sich. Bei der Aktion haben sich knapp 80 Schüler impfen lassen. Impfberechtigt waren 800.
Es ist ein erhebliches diplomatisches Zerwürfnis, das hohe Wellen schlägt. Im Streit um ein geplatztes U-Boot-Geschäft hat Frankreichs Präsident Macron seine Botschafter aus Australien und den USA zurückgerufen. Mit dazu und weiteren Nachrichten mit Judith Rakers.
Australien hatte zuvor den Kauf von 12 französischen U-Booten gestoppt. Das Land setzt stattdessen nun beim U-Boot-Bau auf US-Technologie. Gegen mögliche militärische Bedrohungen aus China schloss die Regierung in dieser Woche mit den USA und Großbritannien ein neues Sicherheitsbündnis. Frankreichs Außenminister bezeichnete dies als inakzeptables Verhalten unter Verbündeten. Dem Sender France 2 sagte er, der Streit belaste die Zukunft der NATO. Auf der griechischen Insel Samos ist heute ein neues sogenanntes geschlossenes Flüchtlingslager eröffnet worden. Das Camp ist mit Stacheldraht umzäunt und mit weiteren Sicherungsanlagen ausgestattet. Menschenrechtsgruppen und die Vereinten Nationen kritisieren die Beschränkungen in den Lagern als zu hoch. Bei einer Demonstration linker Gruppen in Leipzig ist es zu Ausschreitungen gekommen. Bei dem Aufmarsch mit bis zu 3.500 Teilnehmerinnen und Teilnehmern gab es Schäden nach Steinwürfen, vermummte errichteten Barrikaden. Die Polizei fuhr Wasserwerfer auf. Anlass für den Protestzug ist der Prozess gegen die Studentin Lina E. und drei Mitangeklagte. Die Gruppe steht wegen Attacken gegen mutmaßliche Rechte vor Gericht.
Und jetzt gibt's 15 Tore in 5 Minuten. Den Anfang macht die Bundesliga. Auf der Wiesn des FC Bayern hieß es heute, Wurzhaft ist, denn dem heutigen Gegner Bochum wurde ganz schön eingeschenkt, Julia Büchler.
Ja, und das auch ohne Oktoberfest. Die Wiesn ist ja wegen Corona abgesagt. Gesungen wurde in München trotzdem im Stadion. Die Fans kamen aus dem Jubeln gar nicht mehr raus. Mit 7:0 überrollen die Bayern Bochum und nebenbei stellt Robert Lewandowski einen neuen Rekord auf. Er ist der erste Spieler, der in 13 Heimspielen hintereinander ein Tor erzielt hat. Gegen Bochum war es übrigens seine Premiere. Der Grund ganz einfach, er hatte vorher noch nie gegen den Aufsteiger gespielt.
Der nächste Verein auf der Liste des Torschützenkönigs abgehakt. Robert Lewandowski und der FC Bayern haben den Fans ein Fest bereitet.
Wir wollen da besser werden in der Statistik auch und ja, am Ende, glaube ich, sehr, sehr verdient und auch schöner Fußball.
Eine Viertelstunde lang spielt Bochum gut mit, aber der Freistoß von Leroy Sané nimmt dem Aufsteiger jeglichen Mut. Das 1:0 nach 17 Minuten, der Anfang einer Lehrstunde. Sané kunstvoll auch in der Vorbereitung des zweiten Treffers. Joshua Kimmich 2:0. Nur 5 Minuten später schlafen die Bochumer. Serge Gnabry 3:0. Die Gäste jetzt komplett verunsichert, schießen sich den Ball selbst ins Tor. Vasilios Lampropoulos 4:0. Bochums Trainer Thomas Reis, schon in der Pause komplett bedient. Es wird nicht besser. Nach einer Stunde Robert Lewandowski mit seinem Heimspielrekordtor zum 5:0. 4 Minuten später darf Joshua Kimmich seinen ersten Doppelpack schnüren. 6:0. Den Schlusspunkt setzt dann Erik-Maxim Choupo-Moting, auch wenn er 3 Versuche braucht, um den armen Manuel Riemann im Tor des Aufsteigers zu bezwingen. Für Bochum ist es die höchste Bundesliga-Niederlage. Für die Bayern ein schöner Samstagnachmittag mit 7 Toren.
Ja, und die Bayern haben jetzt mit 20 Toren die meisten der Liga geschossen. Augsburg gerade mal 2, die wenigsten. Eines davon fiel heute gegen Gladbach. Es war das einzige. Torschütze Florian Niederlechner, der Superjoker. Gestern Abend hat er mit dem Trainer in der Hotellobby den Matchplan geschmiedet und heute dann auf dem Rasen umgesetzt.
Das ist das Tor, das den Spielverlauf auf den Kopf stellt. Augsburg feiert den ersten Saisonsieg gegen überlegene, aber harmlose Gäste aus Mönchengladbach, die nur einmal wirklich gefährlich sind. Plejas Tor wird zu Recht wegen Abseitsstellung nicht gegeben.
Da muss man halt mal 0-0 spielen, dürfen die diesen Fehler nicht machen, der dann zum Tor geführt hat. Das ist halt mehr als ärgerlich und bitter und das ist auch für uns dieses Ergebnis sehr enttäuschend.
Der FCA nutzt Elvedis Fehler eiskalt aus. Ruben Vargas zum gerade eingewechselten Florian Niederlechner. Und der ist Mr. 100%, weil er alle Augsburger Tore in dieser Saison erzielt. Genau das war der Augsburger Matchplan.
Wir haben echt gestern ein langes Gespräch gehabt, abends in der Rezeption im Hotel. Haben wir überlegt, ob ich spielen soll oder nicht. Und ich habe mich gefragt, wie es mir geht, weil ich habe jetzt schon seit Wochen ziemlich muskuläre Probleme mit den Adduktoren, mit dem Bauchmuskel. Und dann hat er gesagt, weißt du, jetzt machen wir es so. Ich lasse einen Andi von Anfang an spielen morgen. Du kommst rein und entscheidest das Spiel.
Markus Weinzierl jubelt über den ersten Saisonsieg und er bedankt sich beim Mann des Tages, Florian Niederlechner.
Die weiteren Ergebnisse. Mainz-Freiburg 0-0, torlos trennt sich auch Bielefeld von Hoffenheim und ebenfalls unentschieden spielen Köln und Leipzig 1-1. Bereits gestern gewann Hertha BSC gegen Greuther Fürth 2-1 und morgen spielt dann Stuttgart gegen Leverkusen, Dortmund empfängt Union Berlin und Wolfsburg hat Frankfurt zu Gast. In der Tabelle ist Bayern München aktuell Spitzenreiter vor Wolfsburg, Mainz und Dortmund. Hoffenheim ist 10. vor Augsburg und am Tabellenende stehen Frankfurt, Bochum und Greuther Fürth. 15 Tore hat Ihnen Ingo Zamperoni versprochen, jetzt fehlen noch 7. Die gibt es jetzt. Gefallen sind die Treffer in Cottbus beim Länderspiel der Frauenfußballnationalmannschaft gegen Bulgarien. Und geschossen haben sie vor allem die Spielerinnen des FC Bayern München.
Souverän, sehenswert, siegreich. Der Start in die WM-Qualifikation ist geglückt.
Gerade auch die zweite Halbzeit hat Freude gemacht, haben wir viele Dinge noch besser gemacht, ja, schöne Tore geschossen und von daher gibt uns das jetzt Sicherheit.
Gut 20 Minuten dauert es gegen tiefstehende Bulgarinnen bis zum ersten Torerfolg. Lea Schüller von Bayern München artistisch zur Führung. Ihre Vereinskollegin Lina Magul erhöht kurz darauf zum 2-0. Und erzielt auch den nächsten Treffer für die hoch überlegenen und spielfreudigen Deutschen. 3-0 zur Pause. Bulgarien, Weltranglisten 79. auch in der zweiten Hälfte fast durchgehend im Verteidigungsmodus. Die Münchnerin Linda Dallmann zum 4-0. Es folgt erneut ein Treffer durch Schüller und dann wird es noch einmal sehenswert. Tabea Wasmuth, VfL Wolfsburg 6-0. Es ist ein deutlicher Klassenunterschied auszumachen. Dallmann 7-0, so der Endstand. Ziel die Qualifikation für die WM in Australien 2023. Nächster Gegner am Dienstag, Serbien.
Und jetzt geht's bergab mit Sven Plöger. Tief, tiefer Sven.
Ja, Ingo, normalerweise würde ich bei so einer Anmoderation mir ein bisschen fragen oder mich ein bisschen fragen, was will mir mein Gegenüber Ingo da sagen? In diesem Fall habe ich es wahnsinnig einfach. Es heißt so. Das ist das Tiefdruckgebiet und es trägt tatsächlich, ich kann nichts dafür, sei an dieser Stelle auch erwähnt, den Namen Sven. Und ich habe die seltene Gelegenheit, die ich hier nutzen kann, einmal meinen eigenen Namen quer über Deutschland zu schreiben. Ansonsten inhaltlich, Isobahnkarte zeigt, dass wir langsam eine nordöstliche Strömung bekommen. Sie sehen hier auch im Norden langsam die blaue Färbung. Temperaturen werden etwas mehr in den Herbstbereich zurückgehen zum Wochenstart. Und wir gucken mal die Unterschiede des heutigen Tages an mit Hilfe des Satellitenbildes. Westen, Südwesten, Süden sehr freundlich, nach Nordosten immer mehr Wolken, drum in Dresden gerade mal knapp über 15 Grad, in Düsseldorf aber 22, sogar ein bisschen drüber. Jetzt gucken wir mal auf den 15-Tage-Trend zunächst für Düsseldorf. Sie sehen, das geht hier so leicht runter in den nächsten Tagen auf frühherbstliche Werte. Jetzt nehmen wir den Unsicherheitsbereich, den schattierten, mal kurz raus, weil wir jetzt Dresden als Trend drüberlegen. Und da sehen Sie, in den nächsten Tagen geht's hier mit den Temperaturen langsam wieder hoch. Das Ganze gleicht sich also an. Wie gesagt, meistens so unter 20 Grad liegend, aber eben nur knapp. Gucken wir auf einen kühleren Tag, das ist der Montag. Ein Tag zunächst mal, wo es weiterhin so bleibt, nach Nordosten dichtere Wolken. Anfangs Richtung Saale, Richtung Westerzgebirge, morgen im Nachmittagsverlauf Richtung Mecklenburg-Vorpommern, vielleicht mal ein paar Tropfen Nieselregen. Ansonsten weiterhin nach Südwesten freundlich, aber ganz im Süden kommen dichtere Wolken an im Nachmittagsverlauf. Und hier wird es Richtung Hochrhein, Bodensee, Alpen dann auch ein bisschen Regen geben. Morgen früh die Temperaturen bei 8 bis 13 Grad. Morgen Nachmittag liegen wir dann im Allgemeinen so zwischen 17 und 22 Grad im Regen und im Nordosten kühler, hier nur 15 im Ruhrgebiet bis 22 Grad. Und diese Unterschiede verbleiben auch am Montag und Dienstag da. Der Dienstag, Ingo, wird aber langsam wieder sonniger.
Das war der doppelte Sven in den Tagesthemen. Vielen Dank für diese Aussichten. Soweit auch die Tagesthemen. Hier im Ersten folgt jetzt das Wort zum Sonntag, in dem es um ruppigen Umgang miteinander geht, im Wahlkampf wie im Leben insgesamt. Morgen Abend begrüßt Alina Butzi an dieser Stelle. Ihnen einen schönen Sonntag. Tschüss und bleiben Sie zuversichtlich.